herzlich willkommen zur 387. Folge des Sneakpods. Wir haben unser gemütliches Sneakpod-Sofa
heute tatsächlich mal benutzt.
Heute tatsächlich mal benutzt. Wir sitzen seit sehr, sehr langer Zeit endlich mal wieder auf einem richtigen Sofa. Aber wir geben vor, wir hätten das Sofa in eine Großküche gestellt, wo wir gleich ein 17-Gänge-Menü zubereiten. Es ist mal wieder Kochfilmzeit im Sneakpod. Mit mir hier Mr. Bojangles, Robert Krüger.
Bojangles?
Bojangles.
Hallo. Und der dicke Chefkoch, der hier unfassbar leckere Dinge gemacht hat, ist natürlich Stefan Giesbert.
Das bin ich sehr richtig. Im Englischen hieß der Film The Chef oder nur Chef.
Ich glaube nur Chef, ja.
Im Deutschen heißt er Kiss the Cook, so schmeckt das Leben.
Was für eine bescheuerte Übersetzung.
Ja, aber ich finde es gar nicht so schlimm. Worum ging's?
Ja, niemand hat den... Oh, was ist denn hier los? Stopp, ich habe hier irgendwie gerade komische Effekte mit meinem Mikro gehabt. Niemand hat den Koch geküsst in diesem Film.
Doch.
Naja, nicht wirklich. Hörst du mich noch?
Ich habe dich eben nicht gehört. Du hast nicht wirklich gesagt. Das habe ich über die Luft gehört.
Über die Luft. Wir haben hier gerade Mikroprobleme. Das ist nicht gut. So ist das, wenn man so ein Sofa verkabelt, was vorher in der Großküche stand und dann ist alles fettig und dann geht es mit den Kabeln nicht mehr.
Ja.
Also, worum geht's? Es ist ein Film von und mit... Warte mal, hier ist... Ah. Jetzt bin ich wieder da.
Bist du wieder da?
So ist das richtig.
Ja, sehr schön.
Also, ich versuche das jetzt nicht zu berühren, weil dieses Kabel scheiße ist und versuche nochmal anzufangen.
Also. Chef, worum ging's?
Ja, Chef ist ein Film von und mit Jon Favreau. Jon Favreau, das ist der Typ, der bei Iron Man Regie geführt hat und alles mögliche. Hier ist er nicht nur written and directed, sondern er spielt auch die Hauptrolle.
Der hat alles gemacht.
Er hat alles gemacht. Und ich glaube, er hat auch produziert wahrscheinlich sogar noch. Das müsste man mal nachgucken, aber ich glaube schon. Und die Geschichte ist folgende. Er ist Chefkoch, ziemlich erfolgreich, gilt so in der Szene, in der New Yorker. Ist New York, oder?
Ja. Ach Quatsch, nein, Los Angeles.
Los Angeles, Entschuldigung.
Das ganze Land.
Gilt er so als einer von den jungen Wilden, ist jetzt schon ein bisschen in die Jahre gekommen, aber er hat durchaus auch in der hochklassigen Gastronomie, auch bei den Kritikern schon den ein oder anderen positiven Duftmarke hinterlassen. Und jetzt ist wieder mal in der Küche, in der er gerade arbeitet,
hier, du gehst schon wieder
das
kaputt.
Mikro geht schon wieder kaputt. Schnitt. So. Also, liebe Leute, egal wie ich das jetzt zusammengeschnitten habe, Folgendes ist gerade passiert, wir haben das Mikrokabel getauscht. Und jetzt ist es ein sehr viel kürzeres Mikrokabel, weshalb ich mich nicht mehr viel bewegen darf. Aber
du
dafür. Ich
hätte ja vorher nicht bewegen können, weil das
stimmt.
Kabel kaputt war.
Richtig. Jetzt kann ich mich bewegen, aber nicht viel. Und jetzt haben wir wieder ein ordentliches Kabel. Weiter geht's. Also, Jon Favreau.
Ist übrigens auch Producer.
Producer auch, siehst du? Also, der hat alles gemacht und. Er ist, wie gesagt, ein Chefkoch und er in seiner Küche steht jetzt gerade der Besuch eines entscheidenden Kritikers sozusagen ins Haus und alle müssen sich anstrengen, dass sie den ordentlich beeindrucken, weil der ist halt wichtig, was der schreibt, das zählt. Und es kommt dann zu einem kleinen Disput zwischen dem Besitzer des Restaurants, der am liebsten hätte Business as usual, machen Sie das, spielen Sie Ihre großen Hits, machen Sie das, was Sie gut können, was hier alle lieben. Und er würde natürlich am liebsten irgendwie neue Cuisine, neue Styles, neues alles machen. Und das prallt dann aufeinander. Der Chef setzt sich durch. Er kocht die großen berühmten Gerichte und der Kritiker ist gelangweilt. Also passiert dies und das und jenes. Und unser Chefkoch kommt am Schluss dazu, sich in diesen Film in einen Roadmovie zu verwandeln und sich einen Foodtruck zuzulegen. Und wir sehen dann, wie das sich entwickelt. Wie fandst du das?
Sau gut. Es hat mir total viel Spaß gemacht, der Film.
Und total viel Hunger vor allem auch, ne?
Ja, man wollte diese ganzen feinen Sachen, also im ersten Moment wollte man das essen, was er da so Feines in der Küche produziert hat, dann macht er ja irgendwann die anderen Sachen, die sein Chef nicht haben will, die wollte ich eigentlich noch viel lieber essen. Und dann
Und die werden überhaupt nicht verwendet. Ja, das hat mich so wütend gemacht.
Der kocht dauernd irgendwelche Sachen, so irgendwie drei Leute probieren es und gut ist. Und ja, wo er zu Hause kocht.
Ja, genau, wo er zu Hause
kocht. Das wird gar nicht benutzt.
Das war so schlimm.
Ja, das ist echt schade.
In der Küche kochen sie nochmal für den Kritiker und er ist derweil zu Hause und kocht irgendwie das neue Menü, was er eigentlich hätte machen wollen. Und richtet das an und es auf dieser großen Leinwand, du sitzt im Kino, es läuft dir das Wasser im Mund zusammen.
Es sieht so lecker
aus. Das ist Food Porn the Movie. Und
wenn wir quatschige Folgentitel hätten, dann wär's der jetzt.
Genau. Das steht dann oben über dem Bild. Wir haben ja immer den quatschigen Teil oben über dem Bild.
Ach so, ja, stimmt.
Ja. Also das ist unfassbar leckere Bilder. Vor allen Dingen, also man, ich glaube, vielleicht für Vegetarier nicht unbedingt, weil es kommt sehr viel Fleisch vor.
Ja,
stimmt. Also ich glaube, wenn man jetzt irgendwie bei dem Anblick eines aufgeschnittenen Steaks als Hardcore-Veganer
wie soll man von den Schweinen auseinanderbauen?
Ja, also das können wir vielleicht gleich mal als Warnung sozusagen für Leute, die möglicherweise aus ethischen Gründen vegetarisch essen oder vegan essen und sagen, Tiere kommen mir nicht auf den Teller und den Anblick eines aufgeschnittenen frischen Steaks nicht ertragen können, die sollten diesen Film einfach komplett meiden. Das wäre dann einfach nicht der richtige Film für diese Personengruppe, oder?
Ja, ja, aber wenn du es erträgst, also wenn so die meisten, also mir geht es jedenfalls in meinem Freundeskreis so, die meisten Vegetarier sind halt so, ja, ich esse vegetarisch. Aber was ihr macht, ist mir eigentlich egal und dann kann man.
Ja, aber ich kannte auch Leute, die das nicht konnten. Also denen gegenüber ich nicht ein Steak essen durfte, weil sie es nicht sehen wollten. Ja. Gibt's auch.
Krass.
Sondern halt anstrengender für die Mitmenschen, aber gibt's auch.
Ja, aber wir sind in diesem fantastischen Essensfilm und ja.
Du hast als Genre geschrieben, problemloser Essen oder was? Problemloser irgendwas Film?
Problemloser Kochfilm.
Kochfilm. Warum problemlos?
Weil es eigentlich kein wirkliches Problem in dem Film gibt.
Doch, er ist sein Job los.
Ja, aber...
Die Lösung ist halt eine Minute direkt danach, um die Ecke kommt die.
Ja, die Lösung ist vor allen Dingen vorher schon angekündigt worden. Dann hat er ja irgendwie eine Ex-Frau, die unglaublich reich ist oder deren Ex-Mann unglaublich reich ist und ihm Geld gibt, wie auch immer. Also.
Ja, also genau
aber,
das ist schon.
Aber ich muss sagen, ich fand das nicht schlimm.
Nee, weil es eigentlich tatsächlich um das Essen geht und es ist so ein Feel-Good-Movie im allerbesten Sinne.
Genau. Also, ja, genau.
Wir haben diese Truppe, die sich dann formt, also sein ehemaliger, was war der vorher? Handlanger, sag ich mal. Also so mit Koch.
Ja, der war schon zweiter Mann.
Dritter war der. Der Typ, der Mexikaner, der mit ihm mitzieht dann. War
der nicht Erster?
Der wird Sous-Chef, nachdem er rausgeht.
Ach so, der stimmt, der wird Sous-Chef. Genau, der, ja, irgendwie dritter Mann, ja.
Genau, der war der dritte Mann in der Küche. Und der geht mit ihm dann in diesen Foodtruck und was dabei auch noch reingeschraubt ist, dadurch, dass er mit seiner Frau nicht mehr Frau und Mann ist, sondern nur noch Ex-Frau und Ex-Mann, hat er so ein bisschen ein problematisches Verhältnis zu seinem Sohn. Also er sieht ihn zu selten und der Sohn vermisst ihn sehr und er kann immer nicht so richtig viel mit dem anfangen. Und dann nimmt er den halt auch mit auf den Roadtrip mit dem Foodtruck. Und haben wir noch so eine leichte Familiengeschichte zwischen Vater und Sohn da reingeschraubt und wir haben diese Geschichte mit dem Kritiker, den man natürlich am Ende noch eins auswischen muss irgendwie, um sich da mal nochmal eine Duftmarke zu hinterlassen. Und wir haben eben diese dauernde Zentrierung des Films um geiles Essen und um die Möglichkeiten, was man wo einkaufen kann, was man wie machen kann. Und wir kriegen auch dieses Sandwich wirklich erklärt, wie das, was da wo drauf kommt, ja,
genau.
Und so. Und
genau, das kann man vielleicht nochmal sagen, wenn sie dann diesen Foodtruck haben, dann fangen sie an, kubanisches Essen zu machen und bauen den Foodtruck halt dann so als kubanischen Sandwich-Foodtruck um und wir als Nicht-Küchenspezialisten lernen dann mit seinem Sohn zusammen, wie es denn so eine Küche richtig abgeht.
Und wir als Barkeeper-Freaks, also du und ich, hatten durchaus den einen oder anderen Moment, wo wir dachten, ja, so ist das hinter der Bar auch. Ne? So diese auf dieser beengten Fläche, du brauchst irgendwas, du kommst da aber nicht hin, weil der andere total im Weg steht oder du musst hinter jemandem vorbei mit was Heißem und wenn der in dem Augenblick einen Schritt nach hinten machen würde, würde der alles aus dem Hand hauen und so. Diese Dinge gibt es ja hinter der Bar auch, da sind es dann halt Gläser, die nicht wo noch Reste drin sind oder ein Tablett mit vollen Gläsern und hier ist es halt irgendwas Heißes. In beiden Fällen blöd, wenn der eine in den anderen reinrennt. Und das sind auch so schöne Szenen drin, wo sie am Anfang noch nicht so eingespielt sind, wo dieser, ich sag mal in Anführungszeichen, Tanz noch nicht funktioniert.
Ja.
Und dann später, wenn sie dann ja so wirklich flüssig umeinander rum dingsen und so, das ist cool eingefangen, das funktioniert auch ziemlich gut.
Ja. Ja, das finde ich eh schön, wie sie das dann beschreiben. Man fühlt sich so ein bisschen, als wäre man dabei in dieser Küche, in dieser Situation beim Kochen. Und ja, wie du beschreibst, so dieses am Anfang der Tanz nicht, wo der kleine Junge steht und er läuft die ganze Zeit hinter ihm rum und eigentlich steht er ihm die ganze Zeit den Weg. Und dann später ist es halt wirklich so, da hat dann jeder seinen Bereich und er weiß, der Kleine weiß genau, wann der Große vorbeikommt und so weiter.
Genau.
Ja.
Ja, naja, jedenfalls, wie gesagt, die Geschichte hat eigentlich kein richtiges Problem, nur so ein bisschen dahin gepseudote Probleme, damit wir auch mal ein bisschen was zu tun haben.
Ja.
Aber im Großen und Ganzen trotzdem einfach unterhaltsam. Ein bisschen lang, also so die Szene, wo sie zwischen seinem gefeuert werden und wo sie den Truck dann haben. Das zog sich so ein bisschen. Und dann diese A-Team-Phase, wenn sie den Truck umbauen.
Sau gut.
Das war dann wieder okay. Wobei ich ehrlich gesagt am Anfang nicht geglaubt habe, dass es wirklich der Truck wird. Ich dachte, er will ihn verarschen.
Ja.
Ich dachte irgendwie, das ist jetzt so.
Ging es dir auch so, als du diesen Truck gesehen hast, dass du dachtest, ich will auch so einen Truck und ich baue da eine Bar rein?
Als der Truck um die Ecke kam und der Motor hat geraucht, was irgendwie auch nicht erklärt wurde, wieso der dann später nicht mehr raucht.
Oh mein Gott.
Habe ich gedacht, das Ding ist Schrott.
Ja, nee, aber als sie ihn dann hatten und so ein bisschen umgebaut haben, da habe ich mir gedacht, oh geil, ich möchte sowas auch haben.
Ja, schon.
Ja.
Aber ich glaube, einen Bartruck, der auf offener Straße Alkohol verkauft, das ist in Amerika nicht so gerne gesehen. Das kriegst du nicht so durch.
Nee, deswegen müssen wir es ja hier machen.
Richtig.
Aber weißt du, stellst du dich irgendwie abends um 20 Uhr an die obere Bergerstraße, parkst da deinen Truck für 2 Stunden, verkaufst ein paar Drinks und fährst wieder weg.
Bevor das Ordnungsamt es gemerkt hat.
Ja, genau.
Ja, verstehe.
Oder mein Traum ist ja, das immer an der Nordsee zu machen, da wo wir immer, St. Peter-Ording, wo wir immer hinfahren, da im Sommer einfach so an die Kurpromenade fahren, 2 Stunden Kalbis raushauen und dann wieder wegfahren.
Eine gute Idee.
Ja, so, ja, auf dem Marktplatz oder keine Ahnung, irgendwie so an zentrale Punkte. Und ich finde gerade irgendwie so ans Meer und so, das ist schon sehr fein.
Wir sollten vielleicht noch ganz kurz, bevor wir diesen Film abschließen und hier völlig abdriften in irgendwelche Fantasien, was wir in unseren nächsten Truck einbauen, noch erwähnen, wer da so alles mitspielt.
Ja, das ist also, ziemlich
Jean Favreau hat da wirklich einmal so durchgegriffen.
Kanntest du Jean Favreau? Also wusstest du so, das ist ja der? Oder?
Der Name sagte mir durchaus was und ich hatte den irgendwie als Regisseur abgespeichert. Ich hätte jetzt wahrscheinlich nicht sofort sagen können Iron Man oder so. Das wäre mir möglicherweise dann mit ein bisschen Nachdenken eingefallen. Rein visuell kannte ich ihn nicht. Also so jetzt, dass ich sagen könnte, dachte, er hat in dem Film schon mal mitgespielt, dass ich seine Fresse erkannt hätte. Das eher nicht.
Okay. Ja.
Aber der Name klingelte durchaus bei mir. Was ich interessant fand, wen er da halt alles für gekriegt hat für den Film. Und zwar Scarlett Johansson spielt die Kellnerin in dem Café, in diesem Restaurant, wo er am Anfang arbeitet. Und ist so ein bisschen so eine Affäre, so eine kleine Liebschaft von ihm. Ist auch so ein richtiger Money-Shot drin, wo er ihr das erste Mal was zu essen kocht und sie liegt da auf dem Bett. Und du denkst
hingegossen.
Dir so. Wirklich hingegossen und dann halt irgendwie so seitwärts auf das Bett gelegt, damit man diese 21:9 Cinema-Scope-Geschichte, dass sie einfach so quer durch den Kinosaal so liegt vor dir. Ein unfassbarer Shot, währenddessen immer wieder geschnitten mit dem, was er gerade aus der Pfanne holt und auf dem Teller anrichtet. Und egal, was der Shot gerade zeigt, ist eins leckerer als das andere. Ist unfassbar.
Wie meinst du denn das jetzt?
Das wissen die Hörer schon. Dann haben wir Robert Downey Jr. Und damit haben wir schon zwei aus diesem ganzen Iron Man und Avenger Umfeld sozusagen zusammengesammelt. Da hat er wahrscheinlich einfach mal die Telefonnummer noch abgespeichert gehabt und hat mal angerufen und hat gesagt, hier, pass mal auf, du musst da mal eine kleine Rolle übernehmen.
Ein Drehtag.
Ist wirklich nur eine kleine Rolle.
Also bei Scarlett Johansson waren es wahrscheinlich zwei Drehtage oder so.
Ja, ist mal ein bisschen mehr, genau.
Und
bei Robert Downey Jr. war es wirklich nur kurz. Es war nur eine Szene, er hat doch diesen einen Raum nicht verlassen. Also ja, genau. Das war wahrscheinlich auch ein Studio-Drehtag, da musste man nicht unbedingt jetzt irgendwo einen Außendreh machen.
Oder so. Haben sie wahrscheinlich einen Bus mitgenommen und einfach bei ihm vor der Tür zu Hause gedreht.
Ja, dann
aber haben wir noch, da schon mal was eingeleuchtet.
Dann haben wir noch nicht zu vergessen, den Kameraden, der den Chef spielt am Anfang, der sozusagen der Bösewicht ist. Auch wie immer verlässlich gut gespielt von Dustin Hoffman. Und das sind jetzt so Sachen, wo du dann, jetzt haben wir Robert Downey Jr., jetzt haben wir Scarlett Johansson, jetzt haben wir Dustin Hoffman und alle nur so für so Nebenrollen. Alle so, dass sie durchaus ein, zwei, dreimal vorkommen, bis auf Robert Downey Jr., der wirklich nur ein einziges Mal vorkommt.
Gut, dann sind sie auch nicht mehr in der Gegend, wo er ist, aber ja.
Ja, aber es ist halt einfach irgendwie, es ist nett, weil da tauchen dann so Gesichter auf und das war auch im Kino, ich hatte das bei Robert Downey Jr. ja so ein bisschen vorhergesagt, dass ich dann gesagt hatte, es fehlt eigentlich nur noch einer und jetzt fahren wir zu dem Ex-Mann. Also ist eigentlich klar, wer der Ex-Mann, wer der Schauspieler sein wird. Und dann warten wir doch mal ab, wie das Kino reagiert. Und dann
das war sau cool.
In dem Augenblick macht er die Tür auf, die sehen Robert Downey Jr. und alle Frauen im Kino so.
Das war du sehr aber lustig. Auch, gib's ruhig
zu. Ja, natürlich, aber ich habe abgewartet, bis ich mich in dem lauten Massengejubel verstecken konnte, damit du es nicht so mitkriegst.
Bei mir macht das nichts.
So, Punkte. Es ist schwer, wenn man dem jetzt 8 oder 10 Punkte gibt, dann hebt man den natürlich auf den Sockel, wo er nicht wirklich hingehört, weil er rein storytechnisch echt dünn ist.
Aber ich mach den so. Also ja, ich gebe ihm schon 8,5 Punkte.
Ja, also dann sind quasi 8 Punkte mit Sternchen und die Erklärung ist halt, dass es so viel gut ist, dass es verdammt gut aussieht, aber dass man jetzt nicht erwarten darf, dass es einen irgendwie geschichtsmäßig irgendwie um die Ohren, also dass es einen umhaut so von der Story, die einem erzählt wird.
Ja.
Gut. Mr. Bone Tangles.
Wo schreiben wir das denn immer hin?
Mr. Bone Tangles ist übrigens eine schöne Anspielung auf eine lustige kleine, wie heißt das, wenn man das so an...
Handpuppe?
Eine Handpuppe ist ja, wenn ich die Hand rein...
Marionette.
Marionette, richtig, das war das Wort. Ja, ein hervorragender Scherz. Ein kleines tanzendes Skelett namens Mr. Bone Tangles. Was? Bei einer Marionette ist einfach, der Scherz ist so gut.
Ich hatte es doch vorher noch nie gehört.
Nee, ich auch nicht. Also diesen Scherz hatte ich vorher noch nie gehört. Also Mr. Bojangles kennt man natürlich, aber ja, das bietet sich einfach so sehr an, dieser Scherz. Naja. Gut. Was haben wir noch geguckt?
Du hast Fear and Loathing in Las Vegas. Ja,
ich habe vorhin versucht, das zu buchstabieren und da ist irgendwie hat sich noch ein T mit reingemogelt.
Seid ihr, ja, hier steht Fear and Loathing.
Ja, naja, ich habe Fear and Loathing in Las Vegas geguckt.
Den hast du aber, glaube ich, schon mal gesehen und schon mal besprochen.
Ja, das kann sein.
2 bis 4
Du hast mich nur vorhin gefragt, was habe ich geguckt.
Ja, ja. Nee, ich habe Gatsby geschaut, ich werde auch nicht drüber reden.
Ich habe den halt geguckt und man muss halt tatsächlich, wenn man betrunken ist, ist der Film umso besser.
Echt?
Weil dieses ganze Drogengelaber, ich meine, klar, ich sitze jetzt hier nicht auf dem Sofa und schmeiß mir Ether, Mescalin, Acid und alles LSD, was sie halt so finden. Aber dieser Film ist ja wirklich ein kompletter Drogenrausch und es hört nicht auf. Es ist wirklich krass. Hat wieder Spaß gemacht, den zu gucken. Fand ich okay.
Ich hab den auch schon ein, zwei Mal geguckt. Ich kann mich an kaum was erinnern.
Wahrscheinlich, weil du auch jedes Mal betrunken warst.
Das kann ich mir nicht vorstellen.
Nicht?
Also, dass ich bei Filmen ernst Alkohol trinke, das passiert ganz selten. Außer wenn ich mit meinem Cousin Rum Diary schaue.
Siehst du.
Naja. Reden wir heute noch drüber. Legendärer Abend. Habe ich aber, glaube ich, im Podcast schon erzählt, oder?
Ich glaube schon.
Ja. Wo wir dann noch ein Heimwegbier getrunken haben. Und dann noch 2 Drinks bei. Es war schlimm. Ja, er hat am nächsten Tag 2 Paar Fußballschuhe gekauft, weil er noch so betrunken war und hat sie immer noch nicht angehabt.
So, also, Fear and Loathing in Las Vegas kann man immer empfehlen, ist immer ein lustiger Film. Ich habe ihn jetzt mal wieder auf Deutsch geguckt, da versteht man natürlich mehr von dem ganzen Gelaber, weil Englisch ist der wirklich anstrengend.
Okay.
Aber nichtsdestotrotz, nach wie vor großartig. Ich mag Terry Gilliam Filme. Brasil, auch immer wieder großartig.
Den Terry Gilliam haben wir doch mal gesehen bei der Edit, oder?
Ja, da hat er Tideland vorgestellt damals. und hat noch, bevor der Film angefangen hat, hat er so ein Interview gegeben und dann hat er gesagt, so, jetzt kommt Thailand und wenn hier nicht mindestens die Hälfte rausgeht, dann weil sie den Film nicht ertragen können oder einfach denken, das ist scheiße und jetzt einfach gehen werden in der Hälfte, dann wäre, das würde ihnen überraschen, wenn das nicht so wäre.
Aber er ist auch geblieben, oder? Oder ist er gegangen?
Das weiß ich nicht mehr. Es wird ja dann dunkel und man sieht ja dann nicht mehr, was da vorne passiert.
Ja, dass auch die armen Leute, die den Film gemacht haben, dann immer vorne in der ersten Reihe sitzen müssen.
Wo das ja die besten Plätze sind, wie alle wissen.
Ja, genau.
Ich glaube, jetzt bist du nicht mehr im Bild, wenn du dich da so rausrutscht.
Ja, das kann ich gleich prüfen. Aber es dauert 20 Sekunden, bis ich hier raus bin.
Wir haben gerade unseren Podcast-Hörern gesagt, du bist nicht mehr im Bild und die wissen überhaupt nicht, was wir hier tun.
Genau.
Das musst du erklären.
Wir haben zum ersten Mal Meerkat, M-E-E-R-K-A-T, als Streaming-Dienst verwendet und streamen gerade unsere Podcast-Aufnahme live ins Internet.
Genau, und das Schöne ist, bei Meerkat, es gibt es nur live. Es gibt keine Aufzeichnung davon.
Genau.
Das heißt, die Leute, die es jetzt gucken, ich wink nochmal.
Hello.
Die sehen das und niemand sonst.
Genau. Was ganz lustig ist bei Meerkat, da kann man halt, also ist an Twitter quasi rangeflanscht, ist sowas wie Periscope. Manche Leute kennen vielleicht Periscope.
Ja, Periscope ist das gleiche von Twitter selbst. Kam irgendwie eine Woche später oder so.
Ja. Und man kündigt quasi auf Twitter an, so, ich sende jetzt zu dem Thema oder ich sende einfach und dann geht's los und man sendet und wer sich mit draufschaltet, der ist halt dabei und wer nicht, der ist nicht dabei. Das Lustige ist, wenn man da so ein bisschen guckt, das sind halt Leute, die dann irgendwie aus ihrem Wohnzimmerfenster einfach die Stadt filmen, irgendwie New York oder so. Und dann kannst du dir halt irgendwie New York angucken mit irgendwie Gelaber im Hintergrund oder so. Ich
habe neulich irgendeine Frau gesehen, die hat einfach auf ihrem Weg zur Arbeit in Los Angeles mit dem Uber ist sie zur Arbeit gefahren und hat einfach das Handy an die Seitenscheibe gehalten und hat halt so rausgefilmt. Und dann bist du halt, als würdest du aus der Seitenscheibe eines fahrenden Taxis gucken und gucken, wo du da vorbeifährst. Irgendwelchen Baustellen, irgendwelchen Taco Bell-Ständen und Kram halt.
Okay.
Und dann guckst du das 3 Minuten an und dann denkst du dir, boah, ist das öde und machst wieder aus.
Ja.
Aber du warst halt mal kurz in einem Taxi in L.A.
Ja, so. Das ist eigentlich ganz cool.
Ziemlicher Quatsch, aber egal. So, wir probieren das jetzt aus und deshalb gibt es da ein paar Live-Hörer und ich fühle mich beobachtet, habe ich das schon gesagt? Ja,
wir haben 4.
Na, ist doch was.
Das ist ziemlich, ja, einer davon bin ich, weil ich gucke ja, was wir sehen.
Also 3. Die hätten wir auch eigentlich hier, da drüben wäre noch Platz gewesen. Die hätten sich eigentlich da drüben hinsetzen können, die 3. Ja. Und dann hätten wir nicht diesen ganzen Quatsch machen müssen.
Mich hat eben einer angetwittert, was wir denn da machen würden auf Englisch. Und die hat es, glaube ich, nicht so ganz verstanden.
Naja.
Deswegen, ja.
Deshalb warst du da vorhin abgelenkt und hast mir nicht zugehört. Ja, 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 ich
was
verstehe.
Was hast du gesagt?
Nix. So, zurück zum Thema. Was war denn überhaupt das Thema? Du hast neulich so eine böse E-Mail geschrieben. Was war denn da los?
Ich weiß nicht wie, aber durch irgendwas ist der Sneakpot in irgendeine so eine Promo für Musikleute geraten.
Ich glaube, das ist damals durch die Pinke Bar passiert. Dadurch, dass wir da öfter Konzerte hatten, sind wir irgendwann mal mit unseren E-Mail-Adressen auf so Mailinglisten von so Musikbooker-Agenturen gelandet und die scheinen irgendwie intern verknüpft oder der Manager von irgendwem ist der Manager von irgendwem anders oder ich habe keine Ahnung, wie es gelaufen ist.
Ja, wahrscheinlich.
Jedenfalls kriegen wir jetzt dauernd Mails von irgendwelchen...
Hör dir mal hier diese coole Elektro-Hip-Hop-Kombo an.
Quatsch, irgendwas an oder auch immer gerne genommen CD-Release-Blödsinn und ob wir nicht auf dem Blog darüber reden wollen. Wollen wir halt nicht, weil wir sind halt kein Musikpodcast.
Ja.
Also alle, die das gemacht haben, ihr könnt das wieder löschen, aber die hören uns ja eh nicht. Weil die fragen uns immer, ob wir auf dem Blog darüber schreiben wollen. Weil wir auch so wahnsinnig viel bloggen.
Ich glaube, wir sind ein ganz großen Blogger.
Da lösche ich die Mail dann eigentlich immer schon. Wenn die Leute nicht mal verstanden haben, wen sie da voll spammen, dann lese ich auch nicht mehr weiter.
Ja.
Und dann hast du jetzt geantwortet.
Ja, ich weiß, ich soll die Trolle nicht füttern, aber da muss das einfach sein. Irgendwie.
Warum?
Was hat er geschrieben? Seid gegrüßt?
Oh ja, seid gegrüßt mit T.
Bei seid. Bei gegrüßt war es richtig. Ja.
Seid gegrüßt. Ja. Seid.
Und da dachte ich so, erstes Wort, erster Satz. Und der nächste Satz ist irgendwie, ihr seid sicherlich den Promo-Quatsch leid. Ja, genau deswegen. Arschkeks. Ja.
Ja, und dann hast du dann so mal, es gibt auf Facebook diese hervorragende Seite, Hooligans gegen Satzbaum, Hogesa, wo so diese ganzen NPD- und Pegida-Leute ständig so eine Art Rechtschreibkorrektur ihre Ergüsse bekommen. Und das ist immer wirklich großes Tennis, wenn man sich da mal mit einem spitzen Rotstift dran setzt. Und so ähnlich bist du mit dieser Mail umgegangen. Auch wenn ich jetzt natürlich.
Ich habe nur das erste korrigiert. Hab dann nur gesagt, so, ja, der Rest ist auch scheiße. Falls das jemand Korrektur gelesen hat, soll er dir ein Bier kaufen.
Ja,
also und mir ist es ja prinzipiell egal, wenn er da irgendwelche Leute mit erreicht und dann seinen Promo kriegt, ist ja alles super. Aber das ist für mich der Grund ernsthaft gewesen, nicht weiterzulesen. Gut, als ich ihm geantwortet habe, habe ich gedacht, okay, jetzt musst du doch mal fertig lesen. Ja, aber es ist halt einfach nichts. Ich finde es manchmal. Weil das musste einfach mal. Ich habe das als Ausgleich auf der Arbeit gemacht, weil ich gerade mich über andere Sachen geärgert habe und dann dachte ich, ja, dem kannst du es nicht geben, aber dem kannst du es geben. Na gut, dann kriegt der es halt.
Ja, okay. Ja. Gut, also du hast da mal die Trolle gefüttert. Ich fand's lustig. Was habe ich zurückgeschrieben? Angenehm böse oder so.
Ja, sowas. Ja. Ich habe gesehen, du hast mir geschrieben, du warst in Wiesbaden.
Ich war in Wiesbaden.
In meiner Stadt, also gestern warst du ja auch da, da haben wir dann zusammen Kaffee getrunken bei uns.
Das stimmt. Aber ich war letzte Woche auch einmal kurz, oder vorletzte
Mittwoch,
sogar.
Nee, Mittwoch vor einer Woche warst du.
Nee, Donnerstag war das, Donnerstag.
Donnerstag, ja.
War ich auch bei dir in der Stadt, weil ich auf ein Konzert wollte und es war ausverkauft und ich hatte keine Karte und habe mir deshalb gedacht, naja, fahre ich auch trotzdem mal nach Wiesbaden, dass die 40, 50, 60, wie viele Kilometer sind es?
Ja, 45 oder so. Ja,
egal, also fahre ich da mal hin, auf den Verdacht, dass ich da am Ende nicht reinkomme, aber vielleicht klappt es ja doch. Und dann hatte ich dich angeschrieben, habe gesagt, hier du, ich bin in der Stadt, willst du nicht auch mitkommen aufs Konzert von Gentleman? Der hat ja einen MTV Unplugged gemacht, da hinten steht auch übrigens die große
Vinylbox. Sieht sehr schick aus.
Und damit ist er jetzt auf Tour und da habe ich mir gedacht, da muss ich hin und dann habe ich aber leider keine Karten gehabt. Und dann waren die eben in Wiesbaden im Schlachthofen. Das ist ja ziemlich bei dir um die Ecke.
Das ist ja schon sehr nah, ja.
Ja, und dann stellt sich raus, du warst in Spanien, warst gar nicht da.
Ja.
Warst da irgendwie gerade am Tapas essen. Und dann habe ich mich mit so einem Schild Suche zwei Tickets auf in den Weg der zuströmenden Massen gesetzt. Und da der Zug noch irgendwie Verspätung hatte und alles, wir sind viel zu spät gekommen, haben wir dann eigentlich schon so ein bisschen die Hoffnung fahren lassen. Und ich hatte irgendwie gedacht, naja, okay, Stefan besuchen können wir nicht, der ist nicht da. Wo gibt es eine gute Bar in Wiesbaden? Wäre jetzt dann die nächste SMS gewesen, die ich dir geschickt hätte. Ja, dich hätte ich das dann noch gefragt. Aber dann kamen tatsächlich plötzlich noch ein paar Leute an und meinten, wie, ihr sucht Karten, wir hätten welche. Und dann habe ich die gefragt, so nach dem Motto, ja, okay.
Wie kommt's?
Wir haben 5 Karten, meinen sie, stehen vor uns und sind aber 5 Leute. Und ich so, ja, aber ihr seid zu 5, ihr habt 5 Karten, wie jetzt, warum jetzt? Ja, wir haben die irgendwie im Vorverkauf, aber wir sind eigentlich gar nicht so die Konzertgänger und hier ist die Schlange so riesig und es sieht alles so voll aus und eigentlich wollen wir da jetzt nicht mehr so unbedingt rein. Wir sagen, ja okay, wir würden aber nur 2 Karten kaufen. Ja, nee, macht nichts, wir kriegen den Rest schon los. Und so. Und dann haben wir denen die 2 Tickets abgekauft, bin reingegangen und war ein sehr schöner Abend, war ein sehr geiles Konzert.
War auch so Akustik, also so.
Ja, unplugged halt im Sinne von nicht, dass sie jetzt keine Verstärker und Mikrofone benutzen.
Das musste ja.
Sondern eben, dass sie, dass da keine E-Gitarren und sowas oder. Also ich glaube, das ein oder andere Gerät hat da durchaus schon irgendwie einen elektrischen Anteil. Also diese Gitarren, das waren nicht alles irgendwie Akustikgitarren, sondern auch so die ein oder andere, die. Ich weiß nicht genau, wie das intern funktioniert, das müsste Björn jetzt erklären. Aber zum Beispiel war es kein E-Bass, sondern ein Kontrabass. Einfach.
Cool.
So. Und dann hast du dann noch so den Percussionisten hinten, der dann so wirklich alle möglichen Dinge hat, mit denen er lustig Geräusche machen kann. Ja, und ich glaube, das Klavier war auch nicht ein reines Klavier, da war auch eine Hammond-Orgel und so, da ist auch Strom dran, aber im Großen und Ganzen halt jetzt nicht die modernen Instrumente, die man sonst nehmen würde. Und Gentleman war der erste Künstler, der als Reggae-Artist ein MTV Unplugged spielen durfte, weltweit. Das gab es noch nie. Und das ist ziemlich cool geworden, fand ich. Und dann war auch noch ein leibhaftiger Bob Marley-Sohn mit auf der Bühne.
Ach.
Ja, Kimani Marley. Und
müsste man den kennen?
Nicht wirklich, wenn man sich nicht unbedingt für Reggae interessiert, dann eher nicht.
Okay.
Ja. Und das war lustig, das war gut.
Cool.
Und du warst in Spanien?
Ich war in Spanien, ja, weswegen ich auch vorletzte Woche, als du mit der Claudia aufgenommen hast, nicht mit dir in der Sneak war und an der Sendung teilnehmen konnte.
Und statt
Saison vorbei war.
Das zum Konzert, statt zum Konzert in deine eigene Stadt zu kommen, saßt du und hast Tapas gegessen.
Sehr
waren
richtig.
Die denn wenigstens gut?
Oh, die waren so lecker.
Du warst in Madrid, ne?
Genau, ich war in Madrid.
Madrid.
Im Norden der Stadt haben wir von unserer Firma eine Zweigstelle, Location. Und da bin ich hin und musste das neue Ticketing-System vorstellen, also Präsentation halten, den Kollegen erklären und dann auch irgendwie so einen Tag einfach vor Ort sein und alles erklären, so ja, hier so nimmt er ein Ticket an, so beantwortet er das, so macht er das und so weiter. Kennst du wahrscheinlich auch so Ticketing-Systeme?
Ja, wir haben jetzt nicht so ein ausgeklügeltes Ticket-Dings bei uns, aber so ähnlich. Wir haben so ein Bug-Tracker-System für Software. Das läuft so ähnlich.
Ja, wir haben jetzt nämlich, vorher hatten wir Lotus Notes, was ja irgendwie nicht so Ticketing-mäßig ist.
Das ist nicht so der ganz heiße Scheiß.
Nee, heutzutage. Nee. Aber jetzt haben wir Jira in Verwendung. Jedenfalls war ich dort und habe dem irgendwie mit dem Arbeitskollegen vorher auch schon gesprochen, so hier, dann komme ich und hat er gemeint, so, ihr kannst einen Tag früher kommen. Ich so, ja, aber die Schulung muss an dem Mittwoch stattfinden, die kann nicht Dienstag stattfinden. Weil das Programm geht erst live Mittwochnachmittag für Spanien und dann bringt es halt nichts, wenn ich einen Tag früher da bin. Ja, okay, alles klar. Versuch trotzdem, außer du kriegst Ärger zu Hause, einen Tag früher zu kommen. So, ja, okay, mache ich. Mit Kollegen gesprochen, so, ja, okay, alles klar, läuft einen Tag früher. Ich gemeint, so, ja, ich kann einen Tag früher kommen. Der gemeint, ja, cool, super, ich habe nämlich eine Überraschung für dich. Ah, ja, was denn? Ja, ich habe gerade
Wie gut kennst du den so? Weil, wenn der jetzt die Überraschung war ja nicht dienstlich.
Nee, gar nicht. Wir kennen uns eigentlich nur dienstlich, aber haben halt zum Beispiel während der Fußball-WM privat Nachrichten ausgetauscht, während wir die Spiele des jeweils anderen Landes gemeinsam geschaut haben. Also er in Madrid und ich hier. Er hat auch einen Sohn, der in Darmstadt lebt. Von daher ist irgendwie so emotionaler Kontakt, ohne dass man jetzt sich mehr kennt, aber man telefoniert halt schon einmal die Woche und schreibt dreimal die Woche Mails. So wie ein Kollege halt.
Ja, okay.
Ja. Jedenfalls sagte er dann, Überraschung. Und er habe nämlich Karten für die Champions League. Atletico Madrid gegen Real Madrid. Oh. Also Hinspiel.
Erstmal schon mal Champions League überhaupt.
Ja, genau.
Und dann halt noch Madrid gegen Madrid.
Ja, oh. Ultra krass. Ja, dann sind wir dahinter. Hat das von einem Supplier, von einem Dienstleister. Die haben irgendwie Karten und mit dem haben sie ganz guten Draht und die haben irgendwie so Dauerkarten und darüber hat er irgendwie diese Dauerkarte bekommen und dann sind wir halt, haben uns in der Stadt mit dem...
Am Ende noch so eine VIP-Lounge oder sowas?
Nee, es war keine VIP-Lounge, aber es war halt Haupttribüne Businessplätze, aber frag mich nicht. Also G-Block bei der Eintracht, nee, wie heißt das jetzt?
Weiß ich nicht.
Westkurve, Ostkurve, Nordkurve, ich habe keine Ahnung.
Keine Ahnung, ich kenne mich da nicht aus.
So fühlte sich es an.
Okay.
Also das war schon ganz schön heftig. Ja, jedenfalls haben wir uns mit diesen Menschen in der Stadt getroffen, waren erst nochmal so Tapas essen, auch so geil, so ja, wir gehen mal Tapas essen, ich zeige euch mein Lieblingstapas-Bar, die ist da vorne. Oh, scheiße, die hat zu. Und dann guckst du so auf den Öffnungszeiten, okay, ja, die macht in 10 Minuten auf. Und du guckst halt rein und es ist komplett dunkel. Du denkst dir so, Alter, die können in 10 Minuten nicht aufmachen, das kann nicht sein. Na, macht nichts, wir gehen da oben, da kriegen wir auch irgendwie was. Sind wir in so eine kleine Bar gegangen, da gab es dann so einen kleinen Eimer mit Eis drin und 5 Bierflaschen, also 0,2er Bierflaschen für 4 €.
Geil.
Und da gab es dann, haben wir dann noch irgendwie so getrocknete Würstchen, so kleine dazu, so ja, okay, und dann haben wir erst schön ein Bierchen getrunken, diese Würstchen gegessen und dann sind wir zurück in die andere Tapas-Bar gegangen, haben dann da noch ein Bier getrunken und irgendwie Bacalhau gegessen, das ist, glaube ich, Kabeljau getrocknet und so, bisschen paniert.
Das sagt mir nichts, aber klingt gut.
Auch saulecker, Bierchen dazu und dann hat er gemeint so, also dann hat er so diese Servietten, ich weiß nicht, die kennst du auch, die in Deutschland oftmals, so wenn du Eis hast, da sind so ganz komische Servietten dabei. Nicht so normale Servietten, wie wir sie, wenn wir Cocktails machen, sondern diese quasi nur ein Blatt und fühlt sich ganz komisch an.
Sagt mir jetzt auch das nicht ist so richtig.
Oft so. Oder diese Dinger, die unten am Bier unten dran sind.
Ach so, diese Dinger, ja.
Ja,
die sind so ein bisschen fester und so.
Genau, die fühlen sich halt so komisch an. Die haben halt nur solche Servietten und der nimmt sich so eine, wischt seine Hände ab und schmeißt auf den Boden. Und ich denke mir so, Alter, das ist, du kannst jetzt. Aber er hat das irgendwie gemerkt, hat gemeint, nee, das ist okay. Wenn du in Spanien in der Tapas-Bar bist und oder in Madrid da, und der ganze Boden liegt voll mit so Papieren, dann geh rein, dann sind da die, das sind die guten Bars, da sind die, die Einheimischen, die gehen da hin. Weil wenn es so aufgeräumt ist, das ist nur für Touristen, das, da will keiner hin. Okay, gut.
Okay.
Ich habe auch angefangen und ja.
Sneakpot Reisetipps.
Ja, genau. Also das ist echt. Und auch in die Tapas-Bar, ich wäre nie reingegangen, so komisch. Ranzig und komisch, aber total
geil,
richtig lecker.
Bin zuletzt, als ich in der Tapas-Bar in Spanien war, das war in Santander, und da bin ich auch voll reingefallen. Da sind wir, also da hätte ich vielleicht so solche Tipps brauchen können, weil wir sind so durch die Stadt flaniert und haben dann so verschiedene Tapas-Bars so gesehen, immer mal beim Rumlaufen, wo wir eigentlich noch so im Sightseeing-Modus waren. Und dann haben wir irgendwann überlegt, jetzt müssen wir was essen, und dann sind wir zu einer davon zurückgegangen, wo wir dachten, die sah eigentlich am besten aus, und das war der totale Reinfall. Das war völlig für den Arsch. Weil wir wahrscheinlich auf die falschen Sachen geachtet haben einfach. Mhm. Naja. Okay, aber ja. Das Fußballspiel?
So, und dann, genau, dann sind wir da zum Stadion gefahren, irgendwie auf so einem VIP-Parkplatz geparkt. Das ist wie, weißt du, hier bei euch an dem hinten wird doch auch irgendwo gebaut oder so. So,
ja.
So eine Baustelle noch ohne Loch. Hat halt jemand irgendwie den Zaun weggemacht und nimmt halt Geld dafür, dass du da parken darfst. Und du stehst halt irgendwo in der
Geschäftsmodell irgendwie.
Ja, so, ja, es gehört irgendwie keinem so richtig, aber der tut so, als wird er da hingehören und wird da kassieren können. Und ja, jedenfalls haben wir dann da geparkt, sind ins Stadion gelaufen, dann kommst du halt ins Stadion und irgendwie 20 Minuten vor Beginn sind wir rein und es ist halt voll und alle singen und schreien.
Geil.
75.000 Leute.
Ja, und dann ist, wie ist Ausgang?
0-0.
Ja,
gut, kein Tor gefallen.
Das kann man sich nicht aussuchen.
Aber sehr intensives Spiel. Nicht in allen Teilen fair, aber schon ganz gut. Aber es ist halt cool, mal so Leute wie in Ronaldo mal zu beobachten. Du siehst ihn ja irgendwie im Fernsehen, läuft ins Bild, knippst Tor. Oder
knippst daneben. Oder ist das ganze Spiel nicht zu sehen. Das ist so die Ronaldo-typische Variante.
Genau, oder es ist halt motzig. Das war ja bei der WM irgendwie so. Und da hat man halt gesehen, wie der sich in den Dienst der Mannschaft gestellt hat. Irgendwie, der läuft dann irgendwo rein, macht Alarm, der Ball ist gar nicht in seiner Nähe, zieht zwei Leute und dann steht Benzema frei.
Ja.
Und so
schafft's Tor auch nicht rein, wenn ich vom Ergebnis zurückschließen darf.
Nee, schafft's natürlich nicht rein, aber trotzdem, es war halt mal cool, die so zu sehen. Und da sind ja.
Findest du übrigens auch, dass Benzema aussieht wie Prani aus?
Auf jeden Fall.
Ist jetzt ein Insider, aber das musste ich gerade mal fragen.
Ja, natürlich. Ja.
Okay.
Und es war total geil. Dann sind wir zurückgekommen zu unserem Parkplatz. Da war leider unser Auto natürlich so eingeparkt, dass wir irgendwie eine halbe Stunde lang nicht rausgekommen sind. Regal sind wir nochmal zurückgegangen zu irgendeiner Bar und haben da noch ein Bierchen getrunken. Und es hört sich an, als würde ich da ein Bier trinken. Ja, war auch so.
Okay. Aber dieses Stadion ist echt riesig, ne?
Nee, es war nicht Bernabeu-Stadion.
Ach so.
Es war das Atletico-Stadion.
Ach so, okay. Ach, die haben zwei?
Ich kenne mich
da wirklich nicht aus.
Die haben vier Stadien.
Ich weiß nur, dass eins von denen so riesig ist.
Ja. Da sind wir auch dann am nächsten Tag nochmal drum rumgefahren, hat mir der Arbeitskollege auch noch gezeigt, so kleine Stadtführung, und dann sind wir nochmal Tapas essen gegangen und so. Das war einfach so geil. Jedenfalls saßen wir da in dieser Atletico-Bar, haben noch ein Bierchen getrunken und irgendwie eine Kleinigkeit gegessen, und dann plötzlich kommt Polizei und noch mehr Polizei und noch mehr Polizei, und dann kommen halt so die ganzen Real-Fans, die jetzt erst in ihrem Block bleiben mussten, damit die überhaupt sicher wegkommen, und dann sind die halt singend von dannen gezogen, und die Atletico-Fans haben von unserer Seite zurückgesungen und so.
Ist das denn tatsächlich so, dass die so richtig verfeindet sind, so? Dass sie sich auf die Fresse hauen würden?
Höchstwahrscheinlich, ja. Also der Arbeitskollege meint auch so, ja, auch wenn du vielleicht eher für Real sein solltest, weil da ein Deutscher mitspielst, heute bist du Atletico-Fan. Und wir haben halt für alles von Atletico geklatscht. Musst du einfach.
Okay. Ich hätte gestern die Möglichkeit gehabt, im VIP-Block von Dortmund, in Dortmund, im Stadion.
Hast du nicht gemacht?
Weil ich andere Termine hatte. Zu sein und das Spiel gegen die Eintracht zu gucken. Und ich bin ja nun eigentlich, wenn überhaupt, dann eher Eintracht-Fan und nicht Dortmund-Fan, aber ich hätte halt, die Karten waren halt, sind halt gekommen über Dortmund halt. Und im Endeffekt ist mein Chef mit irgendwem hingegangen, also es war auch irgendwie beruflich, wären wir da rangekommen an die Karten. Aber wir hätten dann halt im VIP-Block vom Dortmund gesessen. Und mein Chef ist da aber mit Eintracht-Trikot hin marschiert. Und hat sich da so, so habe ich auch gesagt, ja, bist du sicher, dass er gut geht? Und ja, das macht ja, schon.
VIP-Block so. Geht, glaube ich.
Auch. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ich kenne mich da aber auch.
Aber wenn die dann alle singen irgendwie, gleicher Rhythmus wie Wer nicht ist Offenbacher und so.
Ja, du hast nur nichts verstanden.
Ich hab kein Wort verstanden, aber ich wusste genau, worum es geht. Dann bewegt sich halt das ganze Stadion mit.
Das ist spanische Architektur, das muss so.
Das war echt so, Leute, das bewegt sich doch hier alles, halt auf zu hüpfen. Ja, aber war egal. Das ist
flexibel gelagert oder so,
ja, weiß genau. Ich nicht. Ja, nächsten Tag waren wir dann noch mit den Kollegen natürlich auch Mittagessen in der Gegend und das ist halt ganz normal, dass du zum Mittagessen noch ein Bier trinkst oder einen Wein.
Ein gutes Land.
Was auch so, ja, okay, wie ihr trinkt Wein und Bier. Ja, das ist ganz normal. Was möchtest du? So, ja, ich muss noch Schulung halten. Ich trinke erstmal eine Cola und am nächsten Tag habe ich dann doch Bier getrunken. Da waren halt die Schulungsthemen durch. Weil, wenn man da konzentriert sein muss, dann ist nicht gut.
Das ist klar.
Ja.
Aber man wird vielleicht auch ein bisschen locker, wenn man noch so vor die Menge treten muss.
Ja, die Menge, 7 Leute. Also war nicht so.
Krasse Menge.
Ja,
gut.
Ja, so war Spanien und ich kann das sehr empfehlen und Champions League sowieso.
Champions League. Ja. Gut, dass du nicht in Porto warst. Nee, in Porto.
In Porto wäre ich ja gern gewesen. Hätte ich ja gejubelt. Entschuldigung, ich weiß, man muss für die deutschen Mannschaften sein, aber nee.
Aber nee.
Das möchte ich auch nicht weiter ausführen.
Die Themen sind jetzt hier.
Hast du noch Themen?
Nee. Habe ich nicht.
Jetzt haben wir nur über. Na, wir haben über Meerkat immerhin gesprochen. Das ist ganz gut.
Meerkat.
Das ist ganz lustig.
Läuft immer noch. Ich habe gerade nochmal reingeguckt.
Ja, es sind 7 Leute mittlerweile.
Oh mein Gott.
Ja.
Hallo. Ja, dieser Livestream ist lustig. Aber hat noch niemand mehr was gesagt irgendwie?
Nee.
Naja. Gut, das war die Sendung mit den technischen Problemen. Ich brauche hier dringend neue Kabel, habe ich das Gefühl. Irgendwo knistert es hier auch immer. Ich weiß nicht, ob man das am Ende in der Aufnahme noch hören wird. Das können die Hörer dann sagen. Aber ja, das war jetzt hier frisch verkabelt, damit wir mal auf dem Sofa podcasten können.
Es war sehr gemütlich, muss ich sagen.
Ja, ich fand's auch gut.
Leckeren Kaffee dazu gehabt.
Genau, da liegt auch noch ein Keks neben dir. Der Keks heißt auch Keks. Finde ich total albern. Groteske Namensgebung.
Lass uns mal Schluss machen. Ich krieg gerade einen Krampf in Oberschenkel vom Laufen. Ich kann nicht mehr sitzen.
Okay.
Bis nächste Woche.
Bis dann. Tschüss. Tschüss. Soll ich ihn rausdrücken? Du weißt, dass da noch Video gestreamt wird, ne?
Ja.